Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Borgard spricht. Heute mit Christoph Fröhlich. Der Christoph ist begnadeter Musiker, Songschreiber und Mitglied der Kölner Band Pele Mele. Wir sprechen über den Zauber der Musik und wie sie besonders jungen Menschen auf deren Lebensweg helfen kann. Also, Notenständer ausgepackt, jetzt geht's los. Borgard spricht mit Christoph Fröhlich.
So, nun zu Ihnen, Herr Fröhlich. Also, wie geht's Ihnen denn? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen.
Das ist richtig. Sehr lange. Ich habe eben mal in den Chatverlauf geguckt.
Ach, du hast das alles noch gespeichert und gebackupt, oder was?
Ja, natürlich. Ich muss meine Vergangenheit einfach immer da haben. Nein, ich glaube, 2013 haben wir das letzte Mal miteinander geschrieben. Da wollten wir
geschrieben
zusammen...
Geschrieben sogar?
Ja, da wollten wir... da war, glaube ich, der Roncalli-Zirkus in town.
Ah,
you remember?
Ja. Aber sind wir da nicht, da sind wir doch auch hingegangen.
Ich meine auch. Ich meine mich an ein solches Event erinnern zu können.
Ah ja, doch, klar. Wir saßen doch da gemeinsam und dein Vater hat mit den Seehunden rumgealbert und wir haben uns gegenseitig in die Büsche geschubst vor Lachen quasi.
Ein bisschen Kontext ist in dem Falle sicherlich nicht schlecht.
Nee, das geben wir jetzt einfach gar nicht.
Genau.
Vielleicht kommt es nachher aber.
Absolut, ja, die Seehunde, das war eine tolle Nummer. Aber erzähl das keinen Tierschützern, weil die fanden die Nummer nicht so toll.
Ja, okay, sorry, ja. Ja, ich mittlerweile als Veganer würde wahrscheinlich auch nicht mehr so lachen, aber...
Aber sei mal ehrlich, wann hast du das letzte Mal Seehund gegessen? Also, ja. Ich noch nicht.
Jetzt war sonst bei mir Ochsenzunge und Seehund habe ich mir auf Brot geschmiert eigentlich.
Morgens.
Also, aber schon immer im Bett, das war das immer so. War so das Bettopferl am Morgen.
Hat viel Eisen.
Und dann bin ich aus dem Bett aufgestanden und unter die Dusche gerobbt. Hör mal, wir erzählen mal ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns ja kennengelernt, also viel früher, als wir uns dann später nochmal kennengelernt haben wahrscheinlich. So, um die Leute noch mehr zu verwirren.
Das ist absolut
Gott, was ist hier los, ey?
Fangen wir doch mal vorne an. Also eigentlich kennen sich unsere Eltern, unsere Väter vor allen Dingen.
Genau, denn die haben damals in der Schule zusammen Musik gemacht.
So ist es.
Die haben eine Band gehabt, die hieß die Middle Ages. Und da haben sie alte Oldies gecovert, hauptsächlich auch Beatles-Songs und so weiter.
Korrekt.
Mit 16, 17 Jahren.
Korrekt. Lang ist es her.
Ach so, ja.
60er Jahre reden wir.
So, da waren die Oldies noch keine Oldies.
Da waren sie Youngies.
Actuals.
Genau, und dann spul vor. Dann werden wir uns sicherlich unbewusst als Kinder begegnet sein.
Auf Geburtstagen oder
sicherlich.
So. Ja, mit Sicherheit.
Genau. Und dann spul vorwärts Richtung 2003.
Mhm.
Müsste das kalkuliert sein.
10 Jahre vor Roncalli.
Korrekt. You're fast. I know math.
I'm very bendy.
Genau, und dann bist du auf unsere Schule gewechselt. Auf die Schule, auf unsere, sag ich schon. Dann bist du auf das Hummer-Gymnasium gewechselt zum Musikmachen.
Genau, weil ich war damals in der 11. Klasse und habe gedacht, ja okay, jetzt kommt die Oberstufe. Da möchte ich gerne was machen, was ich auch im Leben machen will. Und ich mag gerne Musik. Dann suche ich mir die einzige Schule, die Musik als Leistungskurs hat. Das ist das Humboldt-Gymnasium. Bin hier von Ehrenfeld aus in die Südstadt. Hier tingelt jeden Tag aufs Humboldt-Gymnasium. Habe gedacht, das wird super geil. Ich kann jeden Tag Musik machen, kriege die besten Noten dafür.
Und genauso ist es nicht gekommen.
In Mathe war ich plötzlich eins, das muss man sagen. Weil ich kam vom Naturkundemuseum Albertus-Magnus-Gymnasium,
ja.
Der Biologe überhaupt, auf dieses musikalische Museum der dummen Leute.
Ja.
So, und da war ich plötzlich ein, aber Musik, nee, das hat nicht geklappt.
Ja, ist ein kompliziertes Feld, möchte ich sagen. Aber wir sind uns wieder begegnet. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, witzigerweise im Physikunterricht, meine ich mich daran erinnern zu können, dass du dich zu mir rüber geneigt hast und wir saßen, glaube ich, nebeneinander und du hast sowas gesagt wie, du bist doch der Sohn vom Fröhlich.
Ich glaube, dass zuerst noch du, also wenn ich mich erinnere, und jetzt kommt's mir hoch, dass ich von meinem Vater sprach und du sagtest, Moment, dein Vater ist der Borgard? Und dann sag ich, ja, ja. Und dann sagtest, hast du gesagt, das ist mein Arzt.
Korrekt.
Dann hab ich gesagt, ja, ach so, ja, das ist mein Vater, der Arzt. Wer bist du denn? Bist du nicht Herr Fröhlich? Ja, mein Vater ist der Janus. Ach so, und dann kam dieses, ja, wir kennen uns ja eigentlich.
Schau.
Schon von früher mal.
Deine Story ist besser. Wir nehmen sie.
Okay, gut.
Nein, das ist auf jeden Fall, das ist richtig. Dein Vater war mein Arzt, richtig. Mein Hausarzt.
Mhm. Hat dich immer krankgeschrieben, wenn du nicht gelernt hast für irgendwelche Klassenarbeiten.
Genau. Nee, genau. Und dann haben wir da auf der Schule Zeit miteinander verbracht und Musik miteinander gemacht.
Genau, und die Musik hat auf jeden Fall trotzdem auch Spaß gemacht. Wir haben sehr viel, ich habe auf jeden Fall im privaten Bereich viel mehr Musik gemacht dann, denn meine Freunde hier in Ehrenfeld, die alteingesessenen Ehrenfelder Freunde, die sind alle nicht so musikalisch gewesen. Und dann bin ich auf das Humboldt-Gymnasium gegangen, da waren überall Musiker und alle vor allen Dingen dreimal besser als ich, habe ja nichts gelernt, ich habe ja alles irgendwie autodidaktisch abgeguckt oder gedacht, klingt das gut? Und da kamen Leute, die haben dann irgendwie schon mit 4 Jahren Oboe-Konzerte gespielt oder so.
Wie du.
So wie ich nicht. Nicht. Naja, und da habe ich wirklich sehr, sehr viel Spaß am Musizieren, auch in Bandformationen gefunden.
Genau, wir haben mit unserem Freund Benji auch mal zusammen ein Konzert gespielt, oder?
Ja, klar. Wir haben dann auf meiner alten Schule,
das war's nämlich,
unter anderem und auch natürlich beim Humboldt-Gymnasium,
richtig,
irgendwie Songs gespielt. Also du und ich sowieso auch auf Sommerkonzerten irgendwie, haben wir irgendwie ein bisschen Sting, Dave Matthews Band.
Dave Matthews Band, Crash gemacht. Into Me.
Ja, ach, richtig,
ja,
schön.
Ich erinnere mich.
Also ich erinnere mich, dass es schön war. Ich glaube, die Gitarren waren beide verstimmt. Vielleicht, aber ist egal. In
das ist schon ein Halbton unter Freunden, ne? Oder wie sagt man, es versendet sich.
So, genau, richtig, genau. Richtig. Hat's in der Aula leider, glaube ich, nicht, aber ist egal.
Wir haben dazu gestanden.
Ja, richtig.
Wir haben es gefühlt.
Und dann leider haben sich irgendwann die Wege getrennt, weil ich gesagt habe, so, ich mit der Schule, das hat mir ja dann gar keinen Spaß gemacht mehr da, weil das war dann doch nicht so erfüllend mit dem Musikleistungskurs. Jetzt gehe ich auf die Schauspielschule. Dann war ich erstmal weg, aber wir waren ja trotzdem noch in Kontakt zu der Zeit. Du bist dann, hast die Schule zu Ende gemacht und weil du wolltest das Abi haben oder wie ist das gelaufen bei dir?
Ja, ich glaube, ich habe mir da nie so richtig Fragen drüber gestellt. Ich habe das einfach gemacht, weil das irgendwie so der vorbestimmte Weg war. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis, das nicht zu machen. Also ich habe mich da wohl gefühlt grundsätzlich. Ich hatte zwar auch mit meinem Musik-LK durchaus, ich bin da angeeckt, möchte ich sagen. Weil der Lehrer und ich vielleicht nicht so ganz dieselbe Wellenlänge hatten, wobei ich sagen muss, ich habe viel gelernt. Also manchmal entsteht ja auch durch Konflikt und andere Ansichten eine gewisse Form von Weisheit. War eine spannende Zeit. Ich habe jetzt auch kein besonders gutes Abitur gemacht. Ein Zweier-Abi, mehr sagen wir jetzt nicht. Und das hat dann auch gereicht, um dann Tontechnik zu studieren.
Wolltest du denn damals von der Schule aus dann, also was war denn deine Weitsicht darauf? Wolltest du dann später produzieren, Musik produzieren oder hast du immer noch gedacht, nee, ich mache jetzt eine Band und ich werde Rockstar? Welche Ambitionen hattest du da und welche Ambitionen sind vielleicht auch irgendwie von deinem Vater, der Gründer der Höhner war, mit auf den Weg gekommen?
Also ich habe parallel zu der Musik, die wir beide zusammen gemacht haben, ja immer auch schon noch eine andere, ich möchte mal sagen, etwas ernsthaftere Band gehabt. Also ernsthaft nicht im Sinne von, wir haben die ganze Zeit nur grimmig voreinander gesessen und gesagt, wir wollen Musik machen, sondern wir haben ganz, ganz regelmäßig geprobt. Wir waren im Studio, wir haben 2002 unsere erste EP aufgenommen, wir haben 2004 einen Longplayer aufgenommen.
Was ja mit 17, 18 Jahren nicht so die, da ist man entweder Garageband, also.
Genau, das war schon was sehr Besonderes und wir haben auch zu dem Zeitpunkt auch wirklich viel gespielt, also im Underground, im Sonic, im was weiß ich, wo man überall spielen kann.
Unfaithful?
Unfaithful, ganz genau, so hieß die Band. Die, aus der wurde dann irgendwann mal untreu, weil wir irgendwann das Gefühl hatten, auch so nach dem Abi, wir müssten jetzt mal Deutsch machen. Das war so die Phase, so Anfang der 2000er. Ne?
Gab so eine Bewegung in der Szene auch, in der Musikindustrie.
Wir sind Helden, glaube ich, kam da so langsam und irgendwie hatten wir dann das Gefühl, wir müssten jetzt auch mal von den englischen Texten weg auf Deutsch. Genau, und im Prinzip war eigentlich mein Ding, ich mache mein Abi und mache Musik und werde Rockstar. So, ne? Und das hat natürlich super geklappt.
Zumindest, ja, auch komm.
Ja, ich will mich nicht beschweren, aber
Rocksternchen bist du.
Ja, ein noch nicht entdeckter Gasriese.
Konsortium
irgendwo im All. Die Musik war natürlich immer da. Wir haben auch super viel gemacht, wir haben super viel gespielt. Und es ist eine ganz tolle Zeit gewesen. Aber irgendwann, so 2008, also 3 Jahre nach dem Abi, ich habe natürlich nebenbei beim Music Store gearbeitet, wie das jeder gute Rock, möchte gern Rockstar in Köln macht, hat mein Vater dann zu mir gesagt, hör mal Junge, vielleicht überlegst du mal einen alternativen Plan.
Also ja, darf ich mal kurz fragen, genau, wenn ich jetzt so dran denke, es gibt dann Familien, also bei mir war es jetzt nicht so, mein Vater war Arzt, aber der hat mir nicht in den Ohren gelegen, du machst was Vernünftiges, im Gegenteil, der hat gesagt, ich bezahle dir deine erste Ausbildung, was auch immer du machen willst, mach, ne, ja. Ist dein Leben so. Es gibt aber ja dann auch Leute, die vielleicht irgendwie, dann bist du in einer Arbeiterfamilie groß geworden und dann heißt es Maloche, Maloche, nur Fleiß bringt das Geld und dann kriegst du vielleicht solche Werte mitgebracht. Was bekommt man denn dann als du und dein Bruder, was habt ihr vielleicht für Werte mitgegeben bekommen von jemandem wie dein Vater, der früh schon auch Musik gemacht hat, dann früh die Höhner gegründet hat, Musik gemacht hat, eigentlich sein Leben lang ja.
Aber mein Vater ist ja Lehrer, tendenziell Lehrer geworden. Mhm. Und hat ja auch ein Lehrerstudium gemacht, ne? Also
aber hat er euch,
und Musik.
Genau, aber hat er euch trotzdem dann eher so macht, was er wollt?
Ja,
oder?
Nein, auf jeden Fall. Mhm. Wir haben nie Druck bekommen, in irgendeiner Form Leistung in dem Sinne abzurufen, dass wir Erfolg haben mussten, sondern wir haben immer nur die Ansage bekommen, wir müssen herausfinden, womit wir glücklich sind. Ne? Also, wo fühlst du dich wohl, was kannst du machen? Wohlwissend und wieder zurückkommen zu diesem Zeitpunkt 2008, wo mein Vater dann zu mir gekommen ist und gesagt hat, hör mal, überleg doch mal, ob es vielleicht was gibt, außerhalb der Musik, was du machen kannst. Ne? Also auch das war nicht der Moment, wo er gesagt hat, du musst jetzt das machen, sondern es ist einfach der Moment gewesen, wo er ganz klar
gesagt hat, an die Hand genommen hat.
Ja, weil er natürlich irgendwie auch gemerkt hat, ich meine, die Wahrheit war, ich habe beim Music Store gearbeitet, im Großlager an der Bonner Straße damals noch, und ich habe große Hallen geputzt.
Mhm.
Und
mit der Erwartung, dass jeden Moment jemand klopfen könnte, sagt, hier ist Ihr Vertrag zum Rockstar.
Genau.
Ja.
Und die Wahrheit ist halt eben einfach, dass das natürlich auch irgendwie dann in einer gewissen Form unbefriedigend ist. Und dass man natürlich auch hinterfragen muss, was habe ich denn eigentlich für Talente? Was kann ich denn eigentlich außerhalb dessen, was mein großes Ziel ist, was kann ich denn da vielleicht eigentlich erreichen? Ist das Tontechnik, ne? Das ist ja dann das, was ich dann auch studiert habe an der SAE. Da habe ich einen Bachelor gemacht, einen Bachelor of Arts, Recording Arts. Ist das sowas wie Veranstaltungsmanagement? Ich habe früh dann auch angefangen, über einen Kollegen, Tobias Krämer, im Bereich der Veranstaltungsmanagementbranche zu arbeiten. Wir haben das Jazzfestival in Viersen gemacht, über 10 Jahre, 11 Jahre. Oder ist das die pädagogische Schiene, wo es dann bei mir am Ende eigentlich auch gelandet ist? Also, weil ich auch schon früh als Jugendlicher immer viel Jugendarbeit gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, irgendwie so eigentlich, also ich würde gerne noch mal ein bisschen was studieren. Ich würde mich gerne noch mal weiterbilden in einem Bereich. Und dann aber gemerkt, aber Tontechniker werden will ich eigentlich auch nicht.
Mhm.
Sondern, und dann kam wieder das Glück, dass ich auf diesem besagten Humboldt-Gymnasium war, das ja diesen Musikzweig hat. Und an diesem Musikzweig gibt es eben auch noch Raum für Pädagogen, die eben nicht nur Musik studiert haben auf Lehramt, sondern die Tontechnik beibringen können, die Bands unterrichten können. Und dann bin ich da so in diese Schiene reingerutscht.
Aber schon so früh? 2008, 2009?
Nee, 2012.
Aha, okay. So,
also nach dem Studium, ja. Sozusagen.
Du hast aber nach dem, lass uns mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, nach dem SAE-Diplom oder wie nennt man das? Ja,
ja, Bachelor. Ja.
Da hast du aber lange Zeit auch in Studios, hast du doch gearbeitet. Doch.
Ja, ja,
genau. Und das war wirklich eher stupide Tontechnik oder war das auch Produzieren und Schreiben? Weil ich erinnere, für meine erste Platte haben wir da gemeinsam einen Song aufgenommen bei dir, weil wir halt einfach diesen Song auch schon öfter mal zusammen gespielt haben.
Genau.
Irgendwo im Keller, irgendwie bei euch. Oder
in Zollstock, ne, war das.
Genau, am Gottesweg.
Gottesweg,
ja, genau, ja, genau, richtig.
Ja, genau, da war ich in einem Studio mit drin.
Als Angestellter oder als Praktikant oder so?
Ja, als Selbstständiger würde ich fast sagen. Ne? Also ich habe da einen Teil meiner Miete gezahlt oder ich habe einen Teil der Miete gezahlt. Und wir haben Projekte gemacht mit dem Tobias Krämer, von dem ich eben sprach. Ne? Mit dem haben wir zusammen von da aus sozusagen das Jazzfestival organisiert. Als technische Leitung habe ich das dann irgendwann mal gemacht. Und wir haben aber auch viele Sachen gemacht. Wir haben mal Werbespots vertont, wir haben eigene Songs geschrieben und so weiter und so weiter.
Ne? Und hast du nicht zu dieser Zeit auch ein eigenes Label gegründet?
Nee, das habe ich nicht. Ich bin 2008 in die Band Pele Mele eingestiegen und die hatten ein Label und da bin ich dann mit eingestiegen.
Ah, okay. Laut?
Loud Records.
Loud Records. Mhm. Okay. Cool. Also schon 2008 auch in die Band eingestiegen, Pele Mele.
Ja, genau.
Wie lange gab es die denn schon vorher?
Die Band hatte sich 2001 gegründet. Also wir feiern dieses Jahr 20-Jähriges.
Hey, cool.
Ja.
Schön, genau. Das ist ein Jubiläumsalbum, was jetzt rauskommt quasi, ja? Mehr oder weniger.
So nennen wir es nicht, aber im Prinzip ja. Vielleicht machen wir ein Jubiläumskonzert.
Ist denn der Hauptbestandteil von Pele Mele noch, sind das auch 2001er Gründungsmitglieder? Oder ist es wie bei den Höhnern, dass man sagt, da ist eigentlich jetzt von der Anfangszeit kaum noch einer dabei?
Genau, ne, also bei Pele Mele ist es so, wir haben noch zwei Gründungsmitglieder, Ursprungsmitglieder dabei, den Andreas und den Florian, und wir haben zwei, also mich als Neuen und den David als Gitarrist.
Naja, Neuen, ne, 2008, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Genau, also ich als Nicht-Gründungsmitglied. Mhm, genau.
Okay, bevor wir weiter über Pele Mele nochmal sprechen, diesen pädagogischen Zweig, den du da angesprochen hast beim Humboldt-Gymnasium, das war für dich ein Grund, nochmal zu sagen, hey, dieses Pädagogische macht mir doch auch Spaß, weil das lag schon immer in meiner Natur mit Kindern in Anführungsstrichen oder mit jungen Leuten irgendwie, das erfüllt mich auch, denen was beizubringen, und deswegen hast du diese Schiene nochmal eingeschlagen?
Ja, absolut. Die Arbeit mit Jugendlichen ist unfassbar spannend. Es ist einfach so, dass man so viel helfen und formen kann und motivieren kann. Das ist so ein tolles Gefühl, wenn junge Leute diese Lust entwickeln, etwas zu entdecken aus sich selber heraus, und man hat das Feuer sozusagen entzündet. So, das ist so ein tolles Gefühl.
Es ist einfach schön, wenn man jemanden so irgendwie auf den richtigen Weg bringt oder auf einen bestimmten Weg bringt, weil er gerade auf keinem ist.
Genau, es geht gar nicht so sehr um Prägen. Es geht, glaube ich, viel mehr darum, dass man eben, also ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich 2012 meine erste Band in der 6. Klasse übernommen habe, ne? Da war da so ein kleiner Stups, der hat Schlagzeug gespielt, und ich habe sozusagen gemerkt, boah, der ist aber ganz schön talentiert. Ne? Mhm. Der hat irgendwie, der weiß, wo die Zählzeiten sind, der spielt irgendwie mit Überzeugung, cool. Und dann habe ich eben versucht, dem positives Reinforcement zu geben, dass das cool ist, was er macht. Und auch wenn er Fehler macht, dass das egal ist. Ne? Und das Tolle ist aber ja auch, dass in dem Zusammenhang diese Schule mir als nicht studierter Musiklehrer die Möglichkeit gibt, in diesem Rahmen zu existieren. Und ich aber ja auch gewinnbringend bin, weil ich natürlich vielleicht eben gewisse andere Aspekte abdecke, die ein Musik auf Lehramt Lehrer vielleicht nicht abdeckt. Der hat vielleicht nicht so viel Erfahrung in der tatsächlichen Musikbranche.
Du bist ja auch als richtiger Lehrer häufig an irgendwelche Statuten oder an irgendwelche Lehrpläne gebunden.
Genau,
ne, wahrscheinlich.
Genau, das bist du natürlich in so einer Band nicht unbedingt. Ne? Das heißt, in so einer Band spielst du ein Lied und kannst natürlich helfen, gewisse Stilistiken zu entdecken. Das ist total spannend. Ja, dieses Feuer zu entwickeln, ne? Und manchmal gelingt es auch nicht. Also man muss ja auch nicht, man muss ja nicht alle 150 Schüler, die man unterrichtet, alle zum Brennen bringen, sondern man muss ja nur irgendwie eine Handvoll darin unterstützen, den Weg zu gehen, den sie gehen. Und wenn ich noch anmerken darf, einer auch aus demselben Jahrgang, Anfangsjahrgang Schüler, Bassschüler, der arbeitet jetzt mit Feuer und Flamme im Restaurant und will Sternekoch werden.
Mhm. Und, ja, gut.
Ja, mega. Und ich finde das toll, weil der ist nämlich dann trotzdem vor, als wir das letzte Mal unsere Projektfahrt machen konnten, vor ungefähr einem Jahr, als ne große Gruppe ist der mitgefahren, hat für uns gekocht. Schön. Wie geil ist das? Hat handgemachte Gnocchi für 25 Leute aus der Big Band gemacht, wo du halt denkst, geil, also die Leute müssen nicht in der Musik landen, aber die Leute müssen Leidenschaft entwickeln können für irgendwas.
Genau, das ist ja dann nicht in dem Moment, dass du dann denkst, oh, ich habe fehlgeschlagen, was für eine Niederlage, der ist gar nicht Bassist geworden. Du hast ihn einfach, wie du gerade sagst, du hast ihn gezeigt, wie man eine Leidenschaft entwickelt für etwas.
Und das ist vielleicht auch das, wo mein Vater viel geholfen hat eben, ne? Weil er eben nie gesagt hat, du musst Erfolg haben, sondern er hat immer gesagt, du musst dich damit auseinandersetzen, was du am Ende eigentlich machst, wo du glücklich bist. Wo du da sitzt und sagst, boah, heute habe ich es aber geschafft. Jetzt gehe ich auf die Couch, bin zufrieden, und was ist das? Ist das eben Mucken? Ist das Unterrichten? Ist das Kochen?
Wie war denn das damals, wo du jetzt nochmal deinen Vater angesprochen hast? Jetzt stelle ich mal so eine richtige gala-bunte Frage. Wie war das denn damals als wirklich Kind oder Sohn von einem vom Kölner Star-Musiker, der stets, ja, auch eine Zeit lang im Jahr stets unterwegs war, jeden Tag eigentlich nicht zu Hause war, beziehungsweise es geht mir jetzt nicht darum, ob er jetzt zu Hause war oder nicht, sondern wie hast du das empfunden damals? Hast du das begriffen? Das war ja eigentlich fast Normalität für dich.
Ja, aber es war auch nicht schlimm. Also es war nie drüber, und es war nie, also mein Vater war viel zu Hause, weil er ja potenziell lokal und abends unterwegs war. Deswegen, und meine Mutter als Lehrerin oft nach der Schule eher noch in der Schule war. So, ne? Also das heißt, ich bin nach Hause gekommen, dann war da eher mein Vater. Insofern gutes Verhältnis und überhaupt keine Problematik. Ich glaube, dass so ein galaktischer Star Buntestar war er dann auch nicht, auch wenn ich dann natürlich nicht seine Heritage schmälern möchte.
Ich meinte es auch weniger pädagogisch im Sinne von, dass er dich im Stich gelassen hat und dir nicht irgendwie beim Fahrradfahren beigebracht hätte oder so ein Blödsinn. Ich kenne ja auch, es ist ja ein Familienmensch, also absolut intaktes Verhältnis auch, so wie ich es kennengelernt habe. Ich meinte eher, wie das für dich war, hast du gedacht, cool, ey, mein Papa ist in einer großen Band, hast du das gar nicht richtig begriffen, hast du gedacht, ja, der Papa macht Musik oder, also jetzt in jungen Jahren und dann später, wie hast du das verarbeitet? Noch gar nicht. Ich rede noch gar nicht.
Unterschiedliche Phasen. Ne? Mhm. Also als kleines Kind findet man das super cool, glaube ich, wenn der Vater in der Philharmonie steht und mit einem großen Orchester Musik macht. Ne? Das ist natürlich was Bombastisches. In der Jugend ist es einem dann vielleicht irgendwann mal peinlich, wenn der Vater im Karneval irgendwie irgendwelche Kostüme anzieht. Wobei meine Affinität zu Karneval, glaube ich, schon immer so groß war, dass das so peinlich... Mir ist sowieso nichts peinlich. Mhm. Ja, man setzt sich ja, desto älter man wird, auch desto intensiver setzt man sich ja auch damit auseinander. Ne? Ich bin sehr dankbar für das Verhältnis zu meinem Vater, weil es herzlich und lieb ist und gleichzeitig aber auch so ist, dass man miteinander Konflikte austragen kann, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann, dass man sich auch mal streiten kann, aber auch gleichzeitig eigentlich weiß, dass man sich wahnsinnig gerne hat.
So schön normal. Ne?
Im Prinzip schön normal.
Ja. Ich erinnere mich, wir sind eine Zeit lang, haben die Höhner ja immer den Tanz in den Mai gespielt in der Kölner Arena und da waren wir, glaube ich, 3-4 Jahre oder ja, so am Stück immer gemeinsam da. Und dann hast du mir oft meistens so kleine Insider gegeben und gesagt, hier der Song da, ne, den sie jetzt gerade spielen, den wollten die letztes Jahr zum Sessions hin machen. Da habe ich gesagt, Papa, spinnst du? Hast du mir erzählt, das ist dein Bruder und du, das kannst du nicht machen, ey, dann enterben wir uns freiwillig oder so. So einen Satz hast du gesagt.
Ja.
Das meinst du dann vielleicht auch mit ein bisschen, das war dann wahrscheinlich eine Phase, in der du auch mal dir dann erlaubt hast zu sagen, nee, also Leif Höhner, das können wir den machen.
Ja, wir sind natürlich auch, und das ist ja auch was Schönes, wir waren ja in einer gewissen Form auch ein Korrektiv. Das ist Zielgruppe. Eher aber ja, Zielgruppe und aber auch, ne, also wir haben, also mit der Form von Wissen, dass wir über Karneval haben, Wissen, ist übertrieben, die Meinung einfach, ne? Können wir natürlich irgendwie sagen, ja, das finden wir cool, das finden wir nicht cool. Gleichzeitig ist es aber ja auch genauso bei meinem Vater jetzt heute, ne? Also wenn ich Musik mache, dann spiele ich es dem natürlich auch vor. Dann erwarte ich, dass er mir eine Meinung dazu liefert und sagt, was er denkt. Ne?
Mhm. Und nicht nur ein Schulterklopfen oder ja, interessiert mich.
Genau, okay. Deswegen muss ich das ja nicht unbedingt annehmen, was er sagt.
Dafür ist es ja dann doch nur der Vater.
Ja, genau. Ne, also ich finde dieses Verhältnis einfach spannend, dass man sich gegenseitig, wie gesagt, man muss nicht immer hundertprozentig einer Meinung sein, aber man muss sich zuhören und eine Sache, die grundsätzlich in der Gesellschaft vielleicht wichtig wäre,
ja,
sich gegenseitig zuhören.
Absolut und nicht sofort, nur was heutzutage leider oft passiert, ist, dass Leute gar nicht zuhören, weil sie schon die Person vom Charakter her so sehr abstempeln, dass sie gar nicht, weil du kannst auch ein Arschloch sein, aber trotzdem eine richtige Aussage haben. Verstehst du? Also both things can be true. Ne? Du kannst grundweg ein ganz unterschiedlicher Mensch sein von mir, aber wenn du etwas sagst, wo ich dir eigentlich recht geben müsste, dann muss ich auch zugeben, ja, da habe ich dir jetzt zugehört, das stimmt tatsächlich. Weiterhin bin ich nicht deiner Meinung generell, aber da hast du recht.
Ja, es geht ja darum, in der Sache zu diskutieren oft. Mhm. Ne? Also wenn man über Musik diskutiert, das ist ja total schwierig, weil Musik ist ja eine unheimlich subjektive Geschichte. Und jeder kann natürlich von sich aus sagen, das gefällt mir nicht. Ich finde das nicht schön. Das ist überhaupt kein Problem, das darf jeder über alles sagen. Aber es gibt ja schon auch Parameter, an denen man eine gewisse Form von Qualität festmachen kann, eine gewisse Form von Fertigkeit, also musikalischer Fertigkeit, ne? Und darüber kann man natürlich dann wieder gut diskutieren. Also man kann dann überlegen, ob eine gewisse Akkordreihenfolge spannend ist oder nicht spannend ist, wie man das vielleicht verändern könnte, dass es noch ansprechender wird, spannender wird, ne? Und das sind halt die Sachen. Also in der Sache versuchen, möglichst objektiv zu diskutieren. Und sobald es auf eine subjektive Ebene geht, da darf jeder seine Meinung haben. Ja. Ne? Gerade was Musik angeht. Ne? Also ich verurteile niemanden, der Gabber hört.
Also. Was war denn dein Einstieg in die Musik? Also jetzt so richtig als Kind. Ich weiß, dass du großer Sting-Fan bist, großer John Mayer-Fan mittlerweile. Auch, ich sag mittlerweile. Ja, aber ja. Mein erstes Musikalbum, was ich jetzt, und da meine ich jetzt den Schritt von Kindermusik auf Popmusik oder wie man es nennen möchte, waren damals bei mir, der Einstieg waren die Prinzen. Ich habe die Prinzen rauf und runter gehört und mitgesungen. Ich fand das fantastisch. Und ich war immer so begeistert, ich dachte, die sind ja auch, war immer stolz zu wissen, die sind ja auch richtig ausgebildete Musiker. Die sind ja alle, haben ja alle im Chor gesungen. Das war für mich was Besonderes. Was war es bei dir?
Ja, ich habe bewusst nie Kindermusik gehört. Als Kind.
Was heißt bewusst? Du meinst, du kannst dich nicht erinnern oder hast es absichtlich nicht?
Genau, nee, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass für mich sowas wie Rolf Zukowski oder so irgendwann mal relevant war. Mhm. Das habe ich irgendwie nie abgespeichert. Der erste sehr bewusste Kontakt zur Musik ist The Police Greatest Hits Album. Das habe ich rauf und runter gehört und liebe es. Abgöttisch. Sind natürlich auch einfach krass geile Typen, die drei. Musikalisch ja, Wahnsinn, ne? Und diese Energie, es gibt ein Live-Album, ein Doppel-Live-Album von denen. Eine Scheibe aus 1979, glaube ich, und eine Scheibe aus 1984. Was die da für einen Druck entwickeln bei der Scheibe aus 79 als Trio, das war damals für mich so krass. Da habe ich echt gedacht, boah, wie können drei Leute auf der Bühne stehen und mich so bestrahlen mit krasser Geilheit. Und das ist so mein... Das ist, glaube ich, das, was bei mir so diese Lust, dieses Feuer für Musik insgesamt entfacht hat.
Und auch der Grund, warum du überhaupt dir selber mal zum Instrument gegriffen hast? Oder weil halt generell auch immer ein Flügel im Wohnzimmer stand?
Ja, genau. Also wir hatten natürlich schon, also da, alleine dadurch, dass ich aus dieser Musikerfamilie komme, ist es ja so, dass wir natürlich einen Flügel zu Hause haben und meine Eltern schon auch mit im sehr frühen Alter, ich glaube mit 5 oder 6, gesagt haben, so, wir führen dich
junge
jetzt mal.
Eltern.
Als ich, genau, nee, dass sie natürlich, als ich 5 oder 6 war,
ach so,
gesagt haben, komm, wir versuchen dich jetzt mal ans Klavier ranzubringen, ne? Ich finde, das Klavier ist nach wie vor eins der wunderschönsten Instrumente. Zum einen, weil es das musikalische Verständnis total schult, ne? Mhm. Und gleichzeitig, also ich kenne kaum ein anderes Instrument, für mich, wo ich jetzt in der Pop oder Rock oder Jazz oder Soul-Musik mich einfach nur hinsetzen kann und spielen kann und singen kann. Gitarre natürlich, logischerweise. Ja. Ne?
Aber auch wie du so unterschiedliche Genren direkt bedienen kannst.
Total.
Und du erkennst sofort, okay, das ist ein R&B-Song oder jetzt spielt er Bach oder jetzt spielt er, weiß ich einfach, Keith Jarrett oder was auch immer.
Ah, oh, Hammer, Keith Jarrett. Dieses Köln-Konzert, mhm, habe ich mir, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, quasi, das war meine Begleit-CD.
Konzentrationsmusik.
Voll. Einfach nur die ganze Zeit auf Repeat. Ja. 10 Stunden lang. Tipp, 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 tipp. Es ist einfach gigantisch.
Das war bei mir damals, bei meinem Abschluss habe ich gehört, José González, dieses Album Veneer da durchgehört. Weißt du?
Muss ich mir mal reinziehen.
Auch sehr atmosphärisch. Zwar mit Lyrics dabei, also mit Stimmen, also ne, mit Gesang, aber trotzdem sehr, sehr angenehm.
Ich werde es mir, wenn ich gleich nach Hause komme, sofort reinziehen.
Aber du musst irgendwas lernen dabei. Sonst.
Aber ich meine... Das ist ja kein Problem. Ich könnte meinen Sauerteigstarter füttern dabei.
Ah ja, okay, guck mal, da hast du mal Konzentration.
Genau.
Es ist aber auch wirklich toll, ne, wie vielfältig die Musik benutzt werden kann. Also ich glaube, es war sogar auf dem Humboldt-Gymnasium oder irgendwo anders. Da hat irgendein Musiklehrer, nee, da hatten wir ja nur den einen. Irgendein Musiklehrer sagte mal zu mir, ja, Musik ist eine Hure, weil die Musik... Ja, weil die Musik echt von allen...
Explain.
Nee, Musik kann von allen benutzt werden. Jeder kann Musik für sich benutzen. Du kannst die Musik kannst du benutzen, um wirklich schöne Emotionen rauszuholen, um traurige Emotionen rauszuholen. Du kannst sie auch benutzen und irgendwie damit Hass rein verpacken oder so und damit Böses tun wollen. Es gibt Songs, die sind verboten, die darf man nicht singen. Verstehst du, was ich meine? Also es ist jetzt...
Ich finde die Analogie...
besonders tiefgründig, aber...
Ja, nee, Das Faszinierende an Musik ist, dass es zu uns allen irgendwie spricht, ne? Und dass diese Verknüpfungen, die wir damit in unserem Kopf aufbauen, so wahnsinnig intensiv sind. Also das ist das Tolle, ne? Und genau, du sagst Keith Jarrett, bei mir ist sofort, ich weiß sofort,
ja,
in welchem Moment ich da saß, mhm, und was da passiert ist, ne? Ich weiß noch 2004 ungefähr. 5 vielleicht, war ich mit einer jungen Dame zusammen, die in Klettenberg gewohnt hat und ich habe im Angelsviertel gewohnt und ich musste immer über die innere Kanalstraße fahren. Und das war die Zeit, wo von Coldplay Fix You rauskam.
Ach, ja.
Auch eine wunderschöne Nummer.
Mit Tränen auf dem Fahrrad hier fahren.
Ja, mit dem Auto. Ich hatte ja damals die C-Klasse von meinem Opa bekommen, ne? schön altes Ding. Nein, also ich bin dann quasi immer vom Agnesviertel auf an die Neusser Straße quasi auf innere Kanalstraße oder Rielerstraße auf die innere Kanalstraße gefahren und dann quasi bis zur Röndorfer Straße gefahren. Und ich habe immer Fixio gehört. Und ich könnte dir wahrscheinlich noch jeden einzelnen Baum von damals aufmalen, den ich gesehen habe, weil das alles so wahnsinnig in meinem Kopf drin ist. Ne?
Das ist krass, das ist ja fast wie eine Art, wie ein Sinn, ne? Als wäre Musik noch der sechste Sinn, finde ich häufig, weil du gerade sagst, das löst in einem so viel aus, so viele Erinnerungen, das ruft Gerüche wieder hervor, Gefühle, körperliche Reaktionen tatsächlich, das ist schon sehr, sehr, ach, Musik.
Ja, toll. Wahnsinn. Music was my first love. And it would be my last.
Jetzt bist du gerade auf dem Humboldt-Gymnasium viel unterwegs, hast du gerade gesagt. Lass mich da ganz noch kurz fragen, ist das eine Unterrichtsstunde, die du machst, oder ist es eine Art AG, die nachmittags wird?
Ich würde es eher AG nennen, ja. Genau. Also ich unterrichte Bands, 6er, 7er, 8er, 9er, Oberstufenband und die Big Band, über die Rheinische Musikschule auch, die ist damit involviert. Die Rheinische Musikschule und das Humboldt-Gymnasium gründen ja zusammen diesen Musikzweig, sozusagen. Genau.
Darauf wollte ich hinaus, dass du die Big Band, da wollte ich jetzt drauf ansprechen und wusste nicht, ob die damit auch verbunden ist.
Ja.
Du leitest eine Big Band, das hast du jetzt einfach so salopp gesagt, aber das ist ja auch mit nochmal einem externen Projekt verbunden. Das ist ja nicht nur, was du so tagsüber im Humboldt-Gymnasium machst, sondern ihr gebt da mit der Big Band auch große Konzerte.
Richtig.
Habe ich doch, glaube ich, auch im Comedia euch gesehen. Ne?
Richtig.
Also genau. Das ist ja auch, wie viele Leute spielen da mit? In der Big Band?
Also also wir sind ja eine Schüler-Big Band, ne? Das heißt.
Was aber nicht heißt, dass man denkt, dum, 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 dum. Das ist, als ich mir das angeguckt habe, habe ich gesagt, ja, das ist eine Big Band halt. Das sind halt junge Leute, die fantastisch Musik spielen.
Das würde ich auch oder absolut unterschreiben. Wir haben ja tatsächlich dieses Jahr auch den WDR Jazzpreis gewonnen.
Mega.
Für beste Nachwuchsband, Nachwuchs-Big Band. Ne? Also es ist, eine Band besteht normal, also eine klassische Big Band besteht aus 5 Saxophonisten, 4 Posaunisten, 4 Trompetern und einer Rhythmusgruppe. Wir sind immer mehr, weil wir gewisse Positionen einfach doppelt besetzt haben. Ne? Weil es natürlich vor allen Dingen einen pädagogischen Auftrag gibt, junge Menschen heranzuführen an den Klang einer Big Band, an die Musik, die Big Bands früher mal gespielt haben.
An das gemeinsame Musizieren. Genau,
das gemeinsame Musizieren. Und aber natürlich auch an modernere Sounds. Also was kann eigentlich eine Big Band heute spielen? Muss das, ist das die ganze Zeit immer nur ting, 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 oder ist es vielleicht so eine Art von Techno? Kann ja auch sein. Mhm. In dem Klangkörper einer Big Band. Das haben wir nämlich Anfang letzten Jahres gemacht, 2020, haben wir im Humboldt ein großes Projekt gemacht zum Beethoven-Jahr. Letztes Jahr war ja 250 Jahre Beethoven, 250. Mhm. Please fact-check that.
I won't. We just created a new fact.
Der Beethoven, der hatte auf jeden Fall einen runden Geburtstag letztes Jahr. Und dazu wurden ganz viele Events gemacht. Und wir haben uns auch gedacht, wir setzen uns damit auseinander mit dem Thema. Und dann haben wir den Oberstufenchor genommen, die Big Band genommen, Solisten genommen und haben ein großes Konzert veranstaltet. Und da haben wir 2 Nummern von Beethoven, Sonaten in Form von Techno quasi, also Live-Techno-Big-Band-Format gespielt. Und das ist natürlich auch wieder was total Kreatives, wo man halt sagt, ich will die jungen Leute dahin bringen, anders zu denken. Musik kann alles sein, aber es kann noch viel mehr sein. Wo ist eigentlich die Grenze? Was kann man eigentlich damit, was darf man sich erlauben, bis die Leute kommen und sagen, oh, kann ich nicht aus Beethoven hier Techno machen? Oder wo die Leute hinterher dann kommen und sagen, boah,
ist ja genial.
Wahnsinn, was ihr da gemacht habt. Techno und Beethoven und dann aber auch noch mit dem Sound von der Big Band. Und das ist einfach mega spannend. Und übrigens, ich finde es auch absolut richtig, wenn man hinterher mal rauskommt und sagt, nee, weißt du was?
Stets den, bemüht, aber.
Das muss auch nicht sein. Wir müssen vielleicht doch kein Techno mit Beethoven machen. Finde ich auch okay, wenn man zu dieser Meinung kommt.
Es ging aber, ja, bei euch besonders auch um die kreative Findungsphase dieser Sache, ne? Die Ausarbeitung, das meinst du ja gerade. Ich erinnere mich an viele Gespräche, die ich hatte mit Leuten über Musik, die dann gesagt haben, ja, wie lange spielst du denn schon Klavier oder so? Wie ich sagte, ja, also ich spiel's schon seit immer. Ja, aber wie lange hast du Unterricht? Ich habe irgendwie 5 Jahre Unterricht genommen und dann sage ich, ich habe gar keinen Unterricht genommen. Und dann sagen viele, haben häufig gesagt, ah, ich hätte auch gern eigentlich lieber nicht Unterricht gehabt, weil irgendwann, wenn man zu viel Unterricht in etwas bekommen hat, ist jetzt nicht pauschalisiert sein, dann fühlt, wie du gerade sagst, dann fühlt man sich in solche Grenzen gesteckt, weil man das von Partituren oder vom Lehrer vielleicht so vorgegeben bekommen hat. Und wenn man nicht so pädagogisch vielleicht an die Hand genommen wurde, wie du es dann machst, dass man auch über den Tellerrand, über den Partiturenrand hinüberblicken kann.
Ich muss dir in gewisser Weise widersprechen.
Bitte, dafür bist du hier.
Genau, weil es gibt eine Theorie, ich weiß nicht genau, wer diese Theorie aufgestellt hat. Ich habe es gelesen in einem wunderbaren Buch von Questlove. Questlove ist der Schlagzeuger von den Roots. Er hat ein Buch geschrieben, Mo Meta Blues heißt das. Und da geht es um Musik und wie sich Musik entwickelt und wie sich seine musikalische Entwicklung dargestellt hat. Und es gibt diese Theorie, dass man innerhalb von 10 Jahren 10.000 Stunden mit seinem Instrument verbringen muss. Und wir reden
um
nicht,
kreativ zu sein, ne?
Nee, es geht jetzt erstmal darum, um sozusagen das Instrument so zu meistern, dass man tatsächlich ohne Grenzen denken kann.
Aha.
Ja? Und ich finde den Gedanken durchaus richtig. Mal abgesehen davon, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe mit keinem Instrument, was ich spiele, diese intensive Zeit verbracht. Ne? Aber ich kann total die Logik dahinter verstehen, denn es geht ja darum, wirklich an den Punkt zu kommen und zu sagen, dieses Instrument, ich kenne es jetzt so gut, ich kann es so gut bedienen, handwerklich. Ne? Wir reden von einer Fertigkeit, die ich erlerne und die ich bis zum Äußersten treibe. Ne? Usain Bolt hat ja auch nicht aufgehört bei 11 Sekunden auf 100 Meter und hat gesagt, boah, ich bin super schnell, das reicht mir aber. Ne? Sondern der hat halt gesagt, so ich treibe es total auf die Spitze.
Ich trage jetzt ein Klavier auf 100 Meter.
Genau. Und dann sozusagen an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, und jetzt kann ich mit diesem Instrument quasi alles, was ich mir vorstelle, machen.
Mhm.
Ja? Und der Gedanke ist schon auch richtig. Also und ich glaube, es ist halt unheimlich wichtig, dass man sich in diesem Zwischenraum bewegt zwischen viel Zeit mit der Fertigkeit, also das Handwerkliche des Musikalischen und gleichzeitig aber natürlich auch das Kreative darum, was aus dem Herzen kommt, was dann, ne? Und es gibt ja, die wenigsten haben 10.000 Stunden innerhalb von 10 Jahren mit Üben verbracht, ne? Aber es gibt diese tollen Leute, es gibt diese Wahnsinnsmusiker, die das eben drauf haben. So ein John Mayer, so ein Questlove, die einfach musikalisch, ja, wie soll man sagen, erhaben sind. Jacob Collier, kennst du den?
Ja, Jahauser, ey.
Jesus, die Fix-You-Version von ihm.
Ja, ja. Der kriegt ja auch Grammys noch und nöcher, ne? Für
ja, zu Recht.
Ja, ja, absolut.
Also lieber der als
Andere. Wir wollen jetzt hier niemanden angreifen.
Nein. Überhaupt, also das bei ihm kann ich einfach, also das ist ja einfach Wahnsinn. Ne? Mhm. Aber der hat natürlich auch, der übt. Ne? Der investiert wahnsinnig viel Zeit da rein, eine Fertigkeit so weit zu treiben, dass sie richtig gut ist.
Wie findest du denn dann, spielt Talent dieses Element, wo keiner richtig her weiß, wo es herkommt? Was spielt da mit ein? Was ist da deine Meinung zum Element Talent?
Ja, wie war die berühmte Geschichte von Michael Stich, berühmter Tennisspieler, der gesagt hat, irgendwie es ist 3% Talent und 97% Arbeit, glaube ich. Der hat nämlich, glaube ich, mit 19 erst professionell Tennisspielen angefangen und hat dann so viel Arbeit da rein investiert, dass er irgendwann, ich glaube, Wimbledon gewonnen hat.
Also Fact check that.
Fact that. Please glaub, fact check again.
Ich glaube auch an Beethovens Geburtstag.
Ja. Wahrscheinlich habe ich mich in die totalen Nesseln gesetzt. Aber hey.
Aber es kommt alles auf die Delivery an. Wenn du das selbstbewusst rüberbringst,
ja, mit
fester Stimme ins Mikrofon, dann glaubt dir jeder.
Aber ich freue mich auch auf eure Kommentare unter diesem Podcast. Bitte Fact-Check.
Ich glaube, es gibt, ja, wo kann man kommentieren? Wahrscheinlich bei Instagram höchstens, ne?
Oh Gott, dann sag nicht meinen Account. Die finden mich sonst.
Doch, jetzt sprechen wir nämlich mal über euren Account von Pele Mele. Erzähl mal von Pele Mele. Was macht Pele Mele eigentlich?
Pele Mele ist eine Rockband. 4 erwachsene junge Männer, möchte ich sagen, machen Rockmusik für Kinder und deren Familien. Handgemachte Musik, also wir spielen unsere Musik wirklich live auf Konzerten. Wir spielen unsere Musik auch im Studio richtig ein, mit unseren Händen, mit unseren Herzen, mit unseren Stimmen.
Das heißt, nichts ist programmiert oder irgendwie
welche, nichts ist programmiert, Samples, die ihr genau, mich, ja. Auch alle Blasinstrumente, alles, was auf dem Album drauf ist, ist handwerklich eben auch gemacht. Und wir machen eben diese Musik und wollen Kinder begeistern für Live-Musik, für Rockkonzerte, für das. Rock ist so ein Begriff, der nicht zu 100% auf uns zutrifft, aber der so ein bisschen so eine große Klammer bietet. Also wir machen schon viel rockige Mucke, aber wir machen auch Hip-Hop-Einflüsse, wir machen auch Soul-Funk-Einflüsse, also ganz viel dabei. Ja, und wir veröffentlichen dieses Jahr ein neues Album.
Diese Woche veröffentlicht ihr euer Album,
genau,
am 26.
Genau, am Freitag kommt's raus und wir sind total gespannt. Also wir freuen uns immer auf Rückmeldungen. Wir haben schon ein Video veröffentlicht, Der Wecker. Das ist unser Titel auch von dem Album.
Mit einer grandiosen, epischen Slow-Motion-Kissenschlacht und
ja,
Stofftierschlacht.
Die hat auch sehr viel Spaß gemacht zu filmen, muss ich ehrlich sagen.
Alles auch immer mit Kids und, ne, also.
Genau, es geht es geht ja darum, dass die Kinder Teil werden von dieser ganzen Nummer, ne?
Also das wollte ich gerade fragen, um dich, ich unterbreche dich einfach in deiner Antwort und frag einfach mehr. Das ist so generell meine Taktik.
Ist in Ordnung.
So. Du warst ja jetzt zwar kein Gründungsmitglied, haben wir eben gehört, von Pele Mele, bis 2008 aber ja dann doch schon lange Zeit dabei und hast die Band ja sicherlich auch schon geprägt durch deine Einflüsse und durch dein Einbringen. Gibt es etwas, was Pele Mele den Zuschauern oder den Kindern bietet, wo es vorher gedacht hat, das gab es auch vielleicht vorher so noch nicht? Also wir haben eben über Rolf Zukowski gesprochen. Das ist so typische Kinderliedermusik mit Gitarre. Und wenn du dann extra so, wenn wir jetzt Pele Mele hören, dann ist es ja wirklich eher, es sind richtige Songs, die, wenn du da englischen Text draufballerst, dann könnte das auch ein Song von, ich sag jetzt nicht Foo Fighters, aber so in dieser Region was sein. Ne?
Kannst du ruhig sagen.
Das sag ich jetzt
einfach. Das ist so relativ akkurat.
Ist das auch eine dieser Nische, die ihr wirklich auch bedienen wollt für die Kinder?
Also ich möchte mir erstmal nicht anmaßen, dass wir irgendwas neu erfunden haben. Ne? Also es gibt andere Bands, Radau aus Hamburg oder Randale aus Bielefeld. Die Radau gibt's, glaube ich, sogar schon länger als Pele Mele, Randale vielleicht ein bisschen kürzer. Aber die machen das auch. Die Grundidee dahinter ist, glaube ich, wir gehen auf die Bühne und wir wollen eben nicht die Onkels sein, die jetzt ein Lied spielen und dann klatschen wir zusammen und dann singen wir das zusammen mit.
Und die sondern Stars, wir
wollen,
so die, ja.
Sondern wir wollen die Kinder mit einbeziehen in diese Musik, die wir machen. Das bedeutet, wir wollen die mit auf die Bühne holen, wir wollen mit denen Tänze einstudieren, die wir dann aber wiederum gemeinschaftlich machen. Wir haben Stargäste dabei, die wir verkleiden. Also das sind wir dann als Musiker, die dann auf die Bühne kommen und die mit den Kindern dann wieder was machen. Also es geht schon darum, eben nicht nur dieses Frontale, sondern es geht darum, dass man integriert, dass man gemeinsam das macht. Ne? Und das ist natürlich, wenn du jetzt so ein Video machst für Kinder, ist das natürlich schwierig, weil du hast ja nicht die Möglichkeit, die Kinder jetzt direkt anzusprechen. Aber du hast die Möglichkeit natürlich bebildert,
metaphorisch.
Ihr merkt, ich habe eine Essschwäche. mit Bildern darzustellen, wie es ist, wenn man das vielleicht mal umdreht. Ne? Also in dem Video sind wir als Band da und wir wecken quasi die Kinder auf. Wir sind der Wecker. Und dann dreht man aber das Spiel um und dann sind auf einmal die Kinder an den Instrumenten und dann wecken die uns auf. Und wir haben total viele Rückmeldungen bekommen nach dem Motto, blöd, dass ihr das Lied gemacht habt, die kommen morgens bei uns rein mit ihrer Tonybox, machen das Ding an und sagen, jetzt aufwachen, wir sind der Wecker. Ne? Und das ist natürlich geil und gleichzeitig aber auch, ne, die Kinder gucken das dann und die nicken dann mit und die rocken dann mit, die nehmen sich die Luftgitarre in die Hand und wollen selber quasi Musik machen. Und auch das ist eine Idee, also dass man halt sagt, die Kinder sollen diese Lust empfinden, selber das mal auszuprobieren, wie das ist, Musik eigentlich zu machen.
Man kennt es ja von Konzerten, wenn man auf Rockkonzerte geht, da stehen dann die Coolen meistens, die nicken einfach nur so mit dem Kopf, obwohl sie wahrscheinlich eigentlich zu ihrem Lieblingssong richtig in Anführungsstrichen abspacken wollen würden oder sowas. Entschuldigung für das Wort. Ich erinnere mich an ein Konzert von Pele Mele, auf dem ich war im Stadtgarten. Da waren hauptsächlich eher auch Erwachsene, ein paar Kinder waren dabei, weil das war
Pele Mele muss mal groß, haben wir das genannt.
So sieht's nämlich aus. Und ich wusste ja schon, was ihr für Musik macht, ich kannte die Musik und das Prinzip, aber ich war trotzdem noch super positiv überrascht, dass da 200 Erwachsene waren, die mit euch eure Kinderliederspäße mitgesungen haben und geklatscht haben, wenn das verkleidete Krokodil auf die Bühne kam oder so und mit die Hände geschwungen haben und sich im Kreis gedreht haben. So, dass in dem Moment, wie du gerade auch sagst, es ist ja nicht nur für die Kids, sondern auch für die jungen Erwachsenen oder für die Erwachsenen, weiß ich nicht, die dann nochmal echt zum Kind wurden. Und wir haben da rumgehüpft und gesprungen, so ausgelassen, wie wir es wahrscheinlich sonst bei unseren Lieblingsbands am liebsten auch mal machen würden auf Konzerten, wo wir uns aber vielleicht zu fein oder zu sehr für schämen.
Ja, es ist die Musik, die wir machen, ist halt eben nicht kindlich. Ne? Also die Musik, die wir machen, ist, ich sag jetzt mal, Foo Fighters mäßig. Ne? Und es ist ja auch so, die Foo Fighters sind, ich liebe diese Band. Ich höre diese Band regelmäßig und natürlich bin ich unweigerlich davon beeinflusst, was die mir geben. An Energie, an Idee, also das ist Wahnsinn. Und deswegen klingen wir vielleicht auch manchmal ein bisschen so wie die. Auch wenn ich mir nicht anmaßen möchte, so toll zu sein wie die. Aber ne, es geht natürlich darum, dass wir das verarbeiten, was wir durch die Foo Fighters irgendwie hören. Und ich glaube, dass das Unterhalten von Kindern und das Unterhalten von Erwachsenen sehr ähnlich ist. Ne? Kinder brauchen natürlich ein bisschen was anderes. Man muss vielleicht manchmal ein bisschen vorsichtiger sein, ein bisschen deutlicher erklären und so, ne? Aber die Wahrheit ist eigentlich, dass das Tanzen, das Abrocken, das gemeinsame Sein und das gemeinsame Abrocken, das sind die Dinge, die wir eigentlich wollen. Und wir kriegen die Eltern auch dazu, das mitzumachen und zu merken, dass das eigentlich das ist, was die auch wollen auf Konzerten. Rausgehen und einfach Bock haben und einfach da sein. Ne? Und ich glaube, das ist das Befriedigendste an der ganzen Sache, ne? Dass viele Eltern auch zu uns kommen und sagen, Wahnsinn, es ist endlich mal Mucke, die wir uns wirklich auch gerne im Auto anhören, zum Beispiel. Mhm. Ne? Und nochmal, ich will niemanden schlecht machen, kein Rolf Zukowski oder sonst irgendwas, aber ne, es ist schon ein bisschen was anderes, was wir da eben anbieten in diesem Bereich.
Jetzt ganz konkret mal doch vielleicht ein bisschen eigensinniger gefragt, oder wo ist da die eigene Intention von euch Musikern? Das ist ja jetzt eine Band, die ihr da gegründet habt, in der ihr spielt, die man jetzt nicht so vergleichen kann mit den Zielen einer eigenen Rockband, wo ihr andere eigene Songs schreibt, oder sagen wir mal, mit der M. Borgert Band jetzt, wo ich denke, ja, am liebsten würde ich natürlich irgendwie gerne mal in der Köln Arena spielen, vor vielen Leuten, die alle meine Songs singen. Das sind ja bei Pele Mele durch diesen pädagogischen Charakter und so, ihr habt ja jetzt nicht so unbedingt nur das Ziel, dass ihr sagt, wir wollen ganz viele Platten verkaufen, wir wollen auch reich werden.
Wir haben keinen pädagogischen Aspekt, ne? Also wir sind ganz bewusst, machen wir auch keine Lieder, die das in irgendeiner Form versuchen. Also wir wollen uns ganz davon weghalten, irgendwie putz dir die Zähne oder so. Ne?
Ja, ja, okay.
Das wollen wir nicht. Sondern wir machen eben total unpädagogisch der Wecker. Mhm. Ne? Also geht mal morgens ins Schlafzimmer von den Eltern und weckt die mal auf mit dem Song und spielt mal da eine Luftgitarre im Bett. Das ist mega unpädagogisch, aber gleichzeitig auch total pädagogisch, weil es bedeutet ja, dass man was macht, dass man sich Gedanken darüber macht, wie wecke ich jetzt eigentlich meine Eltern auf und wie mache ich das cool mit der Luftgitarre, und dann bastelt man sich vielleicht eine Luftgitarre. Wie geil ist die Szene eigentlich? Übrigens, bevor wir das Wecker-Video veröffentlicht haben, habe ich genau das an meiner Nichte getestet. Ich habe gesagt, hier, ne, wir wohnen glücklicherweise im selben Haus, mein Bruder und ich, und meine Nichte wohnt über mir. Und ich habe gesagt, ah, du kannst ja mal zu deinem Bruder, zu deinem Vater gehen und zu deiner Mutter, dann wechsel die mal auf. Haha, backfired. Wir haben natürlich der Nichte den Schlüssel gegeben zu meiner Wohnung. Und wer stand morgens um 7 Uhr bei mir im Bett und hat mich geweckt? Meine Nichte. So, hat funktioniert. Blöderweise im falschen Schlafzimmer.
Sehr schön. Gibt es denn dennoch für die Band Pele Mele irgendwelche Ziele, die sie sich gesteckt hat, die sie noch erreichen will? Gut, jetzt sind wir natürlich gerade in der Zeit, wo man leider keine Konzerte machen kann und wild rumhampeln kann, aber was ist der Ansporn vielleicht von Pele Mele? Wo wollt ihr da sein vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren? Wo wollt ihr noch hin damit?
Ja, also wir wollen natürlich einfach gerne super viel live spielen. Das ist natürlich im Moment blöd. Wir hoffen aber darauf, dass dieses Album, was wir jetzt veröffentlichen, den Leuten diese Lust wahrt. Ne? Also dass das, was wir auf dem Album machen, dass die Leute merken, boah, also das möchte ich gerne mal live sehen. Ich möchte gerne mal das wissen, wie das eigentlich ist, wenn die mir das jetzt hier um die Ohren hauen.
Mhm.
Und ich hoffe, ich warte auf den Tag sehnsüchtig, dass wir wieder auf die Bühne können. Weil das ist letzten Endes natürlich auch das, was uns lebenswert macht.
Du schreibst die Songs auch mit bei Pele Mele, ja?
Genau, wir machen das gemeinsam, genau.
Du hast ja auch schon Rocksongs geschrieben, dann auf Englisch, auf Deutsch für deine eigene Band damals. Wie unterscheidet sich da das Songwriting in dem Sinne? Weil die Songs von Pele Mele kann ich mir vorstellen. Ich gebe jetzt einfach mal was vor. Schreibt ihr sicherlich auch schon so mit der Vision, wie würden sie auf der Bühne und mit dem Publikum, wie können wir da gemeinsam mit denen agieren, der Kitzelsong oder sowas zum Beispiel, ne?
Genau, Kitzelüberfall, genau. Also Songwriting ist, wenn wir nur über die Musik reden, ist genau gleich wie immer. Manchmal hat jemand eine Idee und bringt die mit in die Probe, manchmal hat jemand schon das Lied zu Hause komplett fertig gemacht und bringt es mit in die Probe, dann arbeiten wir dran. Textlich ist natürlich eine etwas andere Arbeit, weil wir natürlich Texte machen wollen, die für Kinder verständlich und gleichzeitig aber auch witzig sind. Das gelingt oft, aber auch nicht immer, wie das so ist im Leben. Aber das ist eine spannende Arbeit, weil wir gerade in dem textlichen Bereich dann manchmal merken, ah, okay, dieses Lied hier, wir hatten auf dem letzten Album, Ausrasten heißt das Album, ein Lied, das heißt Wacker Wacker. Und Wacker Wacker ist im Prinzip eine, ich möchte sagen, Rage Against the Machine angelehnte harte Rocknummer.
Aha.
Und der Text ist im Prinzip so ein bisschen, wir verwackeln dieses Haus, wir machen jetzt hier eine Party im Haus und ja, die Wände wackeln und alles wackelt. Ne? Und dann haben wir das gespielt und dann haben wir gemerkt, vielleicht kann man ja irgendwie da einen Animationspart einbauen. Zum Beispiel, was würde denn passieren, wenn jetzt eine Party in einem Haus stattfindet und alles wackelt? Naja, wahrscheinlich würde irgendwer die Polizei rufen und sagen, hör mal, ne? Das geht aber nicht. Dann haben wir uns ein Telefon auf die Bühne gestellt und der Florian hat sich einen Klingelsound auf den Keyboard gelegt und dann spielen wir das Song und wir rocken total ab und auf einmal klingelt dieses Telefon, ne? Und dann brechen wir den Song ab. Dann gehen wir da dran, ja? Oh nein, die Polizei ist dran. Oh Gott, was haben wir denn falsch gemacht? Und dann sagt die Polizei, ihr seid noch nicht laut genug gewesen. Und das ist genau dieser Twist, ne? Also wir wollen eben genau nicht das bedienen und nicht den Gedankengang bedienen.
Spielt, macht Musik aber leise und achtet auf die Nachbarn. Ja,
nee,
ja,
sondern die Polizei kommt und sagt, ihr müsst noch lauter. Ihr müsst dann, könnt ihr noch lauter. Und dann spielen wir wieder und dann rufen die nochmal an und dann sagen, ja, es war immer noch nicht genug, ihr müsst noch mehr ausrasten. Also die Polizei empfiehlt, ihr solltet jetzt mal Headbanging machen. Und dann bringen wir den Kindern Headbanging bei. Und da hast du natürlich deinen pädagogischen Aspekt. Jetzt haben wir denen was beigebracht.
Ja, gut. Also, es ging mir auch eher bei der Pädagogik vorhin darum, wie du gerade sagtest, dieses Freisein von der Art und pädagogisch. Ne? Wie du nicht sagst, irgendwie Zähne putzen, aber 2 Minuten. Ja, ja,
genau. Nee, aber das meine ich ja. Ne? Mhm. Also du hast in dem Augenblick dann den Kindern auf einmal was beigebracht, einen Aspekt einer Kultur beigebracht, den es eher einfach lohnenswert ist. Es ist lohnenswert zu wissen, dass man das machen kann. Das muss niemand machen, aber es ist auch lohnenswert zu erfahren, wie witzig das sein kann, wenn man lange Haare hat, Haargummi rausnimmt und dann stehen da auf einmal 20 Mädels auf der Bühne mit ihren langen Haaren und rocken komplett ab. In ihrem Elsa-T-Shirt. Das ist total geil. Also, und genau so muss es sein. Bunt und völlig chaotisch.
Wann kommt die neue CD raus, um es nochmal zu sagen?
26.03. Am Freitag.
So, also, da wissen jetzt alle Erwachsenen, alle jung gebliebenen Erwachsenen, alle Eltern, alle Kinder Bescheid, da wird zu Hause gerockt. Und den Wecker, den kann man sowieso jetzt schon auf YouTube oder Spotify
YouTube,
sowieso
Spotify, anhören. Apple Music, überall, wo es Podcasts gibt, nee, überall, wo es Mucke gibt.
Und dann malen wir uns schon mal aus, wie wir das dann wohl auf der Bühne gemeinsam später mit Pele Mele zusammen, ja, mit Headbanging Style und, weiß ich, Breakdance oder was auch immer wir dann alles ist dabei.
Ein neuer Stargast wird ein Flashmobs sein.
Sehr schön. Er wird tanzen. Ihr habt es hier zuerst gehört, sage ich jetzt einfach mal so.
Das ist richtig, ja.
Lieber Pico, vielen lieben Dank. Also, Entschuldigung, ich muss kurz erklären, Pico ist dein Spitzname, deswegen bist du ja eigentlich der Christoph. Lieber Christoph Pico Fröhlich, vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Und lieber Michael Borgert, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Mach's gut, ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, unbedingt. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.